Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Max von Pufendorf liest die fünfte Folge aus Nelio Biedermanns Roman Lazar. 1914, Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Nach dem Selbstmord seiner Frau Maria lebt Sandor von Lazar allein. Er ist ein gebrochener Mann, der sich dem Alkohol hingibt. Die Kinder kommen ins Internat. Im Sommer 1916 heiratet Ilona den adligen Pazifisten Kurt und zieht mit ihm nach Berlin. Lajos macht im Internat traumatisierende Erfahrungen mit den Kameraden, die ihren Sadismus an ihm ausleben. Mit dem Kriegsende endet auch seine Internatszeit und er kehrt ins Waldschloss zu seinem Vater zurück, der dem Trinken haltlos verfallen ist. Bei einer Kur in Hewis begegnet Lajos seiner Jugendliebe Lilly wieder, die er bald heiratet. Sein Leben ist nun geteilt zwischen der Stadtwohnung in Hewis und dem Waldschloss, in dem sein Vater wohnt. Allein ein aschfahles Gespenst, das zwischen den Flaschen umherwandelt.
Hätte Lajos einige Jahre zuvor jemand gesagt, dass er die Version seines Vaters, die er fürchtete und die ihn verachtete, einmal vermissen würde, hätte er es niemals geglaubt. Doch nun, da Sandor weder äußerlich noch charakterlich an den Mann erinnerte, der er einst gewesen war, wünschte sich Lajos diesen tatsächlich zurück. Die Gefühle, die er seinem Vater gegenüber empfand, schwankten zwischen Mitleid, Ekel, Liebe und Verachtung. Doch auch Sandor war Opfer heftiger Gefühlsschwankungen. Manchmal, meist am späten Vormittag, wenn sein kranker Körper nach einer komatösen Nacht und einem erschlagenden Morgen voller Übelkeit und Leberschmerzen langsam in Schwung kam und sein Alkoholpegel zwar hoch war, aber noch nicht an der Grenze zur Bewusstlosigkeit lag, war er fast wie früher. Dann verwünschte er Lajos dafür, dass er das Schloss so verkommen ließ und nannte ihn einen Versager, eine Enttäuschung, eine unwürdige, milchhäutige Missgeburt. Am Nachmittag wurde die Euphorie für gewöhnlich von einer bodenlosen Traurigkeit und Verzweiflung abgelöst und er weinte hemmungslos. Das Schluchzen hallte durch das Schloss, bis es dämmerte. Und begegnete der Baron während dieser Stunden seinem Sohn, fiel er auf die Knie, ergriff mit seinen schweißnassen gelben Händen die von Lajos und flehte ihn an, ihm die Schuld an Marias Selbstmord und die Verweigerung jeder väterlichen Liebe zu vergeben. Nach dem Abendessen veränderte sich Sandors Gefühlslage dann noch einmal. Er trank zielstrebig auf den Moment der erlösenden Ohnmacht zu, gab die Schuld an Marias Tod plötzlich Ilona und Lajos und konnte die Abfallstoffe seines Körpers nicht mehr bei sich behalten. Vor dem Fenster stand eine Rosskastanie, die so gewaltig und dicht belaubt war, dass es im Hotelzimmer des jungen Ehepaars selbst bei dem herrlichen Juniwetter, das herrschte, schummrig war. Lilly und Lajos machte das nichts aus, im Gegenteil. Die Kastanie erinnerte sie an die Allee in Hewis, und das Dämmerlicht im Zimmer steigerte ihr lang herbeigesehntes Gefühl der Zweisamkeit noch. Außerdem war der Duft der weißen Blütenkerzen, die bei offenem Fenster fast über dem Bett hingen, seit Kindheitstagen Lillys Liebster. So hatte sie gleich nach ihrer Ankunft die Fensterflügel aufgerissen und sich glücklich auf das Doppelbett fallen lassen. Sie und Lajos in einem Zimmer, ganz für sich. Sie und Lajos und ihre gemeinsame Liebe, die selbst im größten ihrer Koffer keinen Platz gehabt hatte. Und dieses Bett, himmlisch. Ein einziges Bett für sie beide und keine Wand mehr zwischen ihnen. Es war unfassbar. Ja, sie konnte immer noch nicht glauben, dass sie wirklich verheiratet waren und tun durften, was verheiratete Menschen taten. Vor der Hochzeit hatte sie sich noch davor gefürchtet, hatte sich die schlimmsten Dinge vorgestellt und sich nach ihrer Mutter gesehnt wie nie zuvor in ihrem Leben. Als es dann aber soweit gewesen war, hatte sie schnell gemerkt, dass Lajos nicht weniger verunsichert war als sie. Seither konnte sie nicht genug von ihm bekommen. Lajos hatte, während Lilly die Fenster öffnete, Hut und Sakko an die Garderobe gehängt, die Manschetten abgelegt und die Hemdsärmel hochgekrempelt. In Zagreb hatte sich bereits der Sommer eingefunden. Dann war er ins Bad gegangen, hatte sich die Hände und das Gesicht gewaschen und anschließend lange in den Spiegel geblickt. Durch die angelehnte Tür hatte er das sachte Rascheln der Blätter und der Stoffe von Lillys Kleid vernommen. und während er so im Badezimmer gestanden, sich im Spiegel betrachtet und über die vor ihm liegende Reise nachgedacht hatte, war es ihm vorgekommen, als beginne sein Leben noch einmal von vorn. Als würde er in diesem Moment, in diesem fremden Zimmer, in dieser fremden Stadt noch einmal geboren. Den Grundstein für diese Erfahrung hatte er wenige Minuten zuvor selbst gelegt, indem er beim Unterschreiben an der Rezeption das Adelsprädikat weggelassen hatte. Plötzlich war er nur noch Lajos Laza. 5 Stunden später nahm der Baron, einsam am Esstisch sitzend, sein Abendessen ein, das hauptsächlich aus Wein und Cognac bestand. Es war ein warmer Tag gewesen, aber nun hatte es abgekühlt und trotz Abendsonne und klarem Himmel zu nieseln begonnen. Der Baron saß wie immer am Tischende, und da er den alten Bela darum gebeten hatte, die Fenster zu öffnen und den Geruch der nassen Wiese hereinzulassen, spürte er den feinen Sprühregen auf seiner linken Schulter. Der Fasan, früher seine Leibspeise, schmeckte ihm nicht, aber der Wein war vorzüglich. Entgegen seiner Gewohnheit, alkoholische Getränke wie ein Verdurstender in sich hineinzustürzen, behielt er sogar jeden Schluck einige Augenblicke im Mund. Der Geruch des Sommerregens erinnerte Schandor an seine Kindheit und an seinen Bruder, der ihm auf einmal unendlich leid tat. Am liebsten wäre er in den Westflügel gegangen, um ihn zu umarmen. Aber natürlich konnte er das nicht. Man musste schließlich Haltung bewahren. Stattdessen öffnete er eine weitere Weinflasche, goss sich das Kristallglas randvoll und stürzte es nun doch mit wenigen Schlucken hinunter. Dann schloss er die Augen und hielt sich die Serviette vor die Nase, um die Erinnerungen, die mit dem Regen kamen, aus seinem Körper zu drängen. Aber das sanfte Prasseln und das Zwitschern der Vögel in den Bäumen trugen sie noch immer zu ihm hinein. Es war unerträglich und gleichzeitig unheimlich schön. Er hatte ganz vergessen, dass auch er einmal ein Kind gewesen war. So viel Leben lag zwischen ihm und jener Zeit. Nachdem er die neu geöffnete Flasche geleert hatte, spürte er, wie die Erinnerungen in dem dunklen Sumpf versanken, der ihm in den letzten Jahren vertrauter geworden war als alles andere. Nun fühlte er sich gewappnet, den Briefstapel in Angriff zu nehmen, der neben dem Teller mit dem kalten Fasanenfleisch lag. Er hatte Lajos versprochen, die Briefe während seiner 6-wöchigen Abwesenheit zu lesen und in dringenden Fällen zu beantworten. Am besten, wenn sie noch nicht zu viel getrunken haben, hatte der Sohn gesagt, und dabei wieder einmal völlig vergessen, wer von ihnen der Vater war. Aber an dessen Unverschämtheit wollte er jetzt nicht denken. Zu schön war die sumpfige Gleichgültigkeit, die ihn umgab. Da er keinen Brieföffner zur Hand hatte, nahm er stattdessen das fettige Fleischmesser. Es waren 6 Schreiben, die alle keine Antwort verlangten. Und doch beschäftigte ihn das letzte lange. Es bestand aus 2 gelben Blättern, die in einem blauen Umschlag gekommen und vollkommen leer waren. Auch der Umschlag war unbeschrieben. Als Schandor ihn eingehend studiert hatte, steckte er ihn in die Brusttasche seiner Weste, um ihn sich morgen früh noch einmal mit nüchternen Augen anzusehen. Dann erhob er sich, nur ganz leicht schwankend, um nach vielen Nächten wieder einmal in einem Bett zu schlafen. Während er die Stufen hinaufging, versuchte er sich, an die Reiseroute der jungen Eheleute zu erinnern. Jetzt waren sie in Zagreb. Von dort würden sie nach Triest ans Meer fahren, dann weiter nach Venedig und über Verona nach Florenz und Rom. Ja, richtig, so ist es, dachte er sich. Und dann, auch für ihn selbst überraschend, dass er sich über eine Karte von ihnen freuen würde. Plötzlich schwankte er leicht zur Seite, verfehlte beim nächsten Schritt die Höhe der letzten Stufe, trat dagegen, verlor das Gleichgewicht und fiel rückwärts alle 18 Stufen hinab. Entgegen der Annahme, das ganze Leben ziehe noch einmal an einem vorbei, erschien Schandor nur das Bild eines einzigen Menschen, während er mit gebrochenem Schädel darauf wartete, dass er seinen Hirnblutungen erlag. Es war der junge Knecht mit den wasserblauen Augen. Gleich am nächsten Morgen, dem 1. in der Fremde, brachte der Hoteldirektor höchstpersönlich das Telegramm mit der Todesnachricht hinauf. So endete die Hochzeitsreise der jungen Lazars, noch bevor sie das Meer gesehen hatten. Natürlich waren sie enttäuscht, aber gleichzeitig auch erleichtert, das Schloss nach ihrer Rückkehr nicht mit Chandor teilen zu müssen. Nach der Beerdigung, die durch und durch deprimierend gewesen war, schwor sich Lojosch, dem Namen Lazar durch Taten statt durch bloße Übernahme der Baronie Ehre zu verleihen. Dazu stellte er den Bauern als erstes neues Düngemittel zur Verfügung, um die Erträge zu steigern. Anschließend frischte er die unter dem Vater völlig verkümmerten Beziehungen zu den Handelspartnern des Hauses auf und stellte wieder genug Personal ein, um den Verfall des Schlosses aufzuhalten. Doch der wichtigste Schritt war die finanzielle Beteiligung an der in kürzester Zeit aus dem Boden gestampften Verbrennungsmotorenfabrik in Petsch, die die Arbeitslosenquote in Frau Viraks Viertel um die Hälfte reduzierte. Lojosch hatte mit seinem Eindruck der Wiedergeburt im Badezimmer des Hotels nicht Unrecht gehabt, denn tatsächlich war er nicht mehr der, der er wenige Monate zuvor noch gewesen war. Plötzlich war er ein Geschäftsmann, was eigenartig war, weil er sich seinem Vater in dieser Rolle zum ersten Mal nahe fühlte. Auf einmal war die Distanz, die es sein ganzes Leben zwischen ihnen gegeben hatte, weg. Und er verstand endlich, dass da doch Liebe gewesen war. Irgendwo, versteckt unter der Rüstung der Strenge und Disziplin. Manchmal wachte Lojosch morgens mit dem Gefühl auf, sein Vater zu sein, bevor dieser ins Taumeln geraten war. Denn sein Leben verlief in so geordneten Bahnen, wie er es nie für möglich gehalten hatte. Seit er sich das erste Mal in einem Spiegel gesehen hatte, war er sich sicher gewesen, irgendwann fort zu müssen. Nie hatte er sich mit einer Ehefrau, als Baron oder als jemand, der Bankette gibt, gesehen. Doch genau das tat er nun. Das Waldschloss, dessen Gästezimmer so viele Jahre nichts als Spinnweben und Geister beherbergt hatten, war plötzlich wieder ein Ort, an dem geredet, getanzt und gelacht wurde. Lojosch kam es vor, als sei er in die goldene Zeit seiner Großmutter versetzt worden, die so extravagant gelebt hatte, dass sie ihre persönliche Milchkuh, wo immer sie hingereist war, mit dem Zug hatte mittransportieren lassen. Nur saßen an seiner Tafel nicht nur Adlige, sondern expressionistische Maler neben Gräfinnen und Pfarrer neben Geigern, die mit ihren Pusterweisen selbst den Leutnants die Tränen in die Augen trieben. Und irgendwo dazwischen saß immer Imre, schweigend und den Blick im Wald versenkt, aber dennoch froh, dabei zu sein. 11. August 1919. Liebe Ilona, ich bedauere immer noch sehr, dass du an Vaters Beerdigung nicht zugegen sein konntest. Nicht so sehr seinetwegen, sondern vor allem, weil es viel zu lange her ist, dass wir uns richtig unterhalten haben. Seit der Hochzeit habe ich mich oft gefragt, wie deine Ehe wohl aussieht, wie ihr miteinander lebt und sprecht. Ist es nicht seltsam, dass wir vom selben Blut sind und dennoch so wenig voneinander wissen? Wenn dir danach ist, erzähle mir doch ein wenig von deinem Leben. Für den Moment will ich dir ganz ungefragt aus meinem berichten. Lili lebt sich gut im Waldschloss ein. Sie mag die Landschaft und hat am Reiten Gefallen gefunden. Es ist schön, das Schloss mit neuen Erinnerungen zu füllen, aber ich muss zugeben, dass ich manchmal noch unsicher bin, wie man mit einer Frau zusammenlebt. Seit wir mit Mutter im Stadtschloss wohnten, ist viel Zeit vergangen. Aber ich werde mich schon daran gewöhnen. Die Geschäfte laufen gut, der Umsatz der Fabrik steigt beständig. So konnte ich Lilly zu ihrem Geburtstag die Ohrringe schenken, die ich im Sinn hatte. Sie gleichen jenen, die sie bei unserer ersten Begegnung trug und die leider dem Brand in Hewies zum Opfer gefallen sind. Natürlich können sie den Verlust nicht wettmachen, denn die Ohrringe waren ein Erbstück ihrer Mutter, aber sie hat sich doch sehr darüber gefreut. Du siehst also, es geht uns gut. Grüße Kurt von mir und pass auf dich auf. Herzlich, Lojosch. PS, Ende des Sommers sollten die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sein, dann müsst ihr uns unbedingt einen Besuch abstatten. Der Schriftsteller fürchtet sich vor nichts mehr als vor dem Glück, was nur verständlich ist, denn Schreiben ist konservieren, festhalten, ordnen. Das Glück aber meidet die Sprache, entzieht sich den Wörtern, versteckt sich in der Vergänglichkeit und zerfällt, wenn man es zu erklären versucht. Da aber weder Lilly noch Lojosch Schriftsteller waren, lebten sie in ihrem Glück wie Tiere, die keinen Gedanken an die Zukunft verschwenden und sich nicht nach Erklärungen sehnen. Am liebsten mochten sie die Stunden vor oder nach den Diners mit Gästen, wenn sie noch oder wieder zu zweit waren. Sich im Bad gemeinsam frisch machten, elegant kleideten, schminkten und rasierten, Parfum auftrugen, sich im Spiegel Blicke zuwarfen und einander halfen, die Manschetten und die Halskette zu schließen. Wenn sie sich dann so gegenüberstanden, mussten sie beide lachen, denn sie wussten, dass sie unter all dem Schmuck und teuren Stoff noch immer dieselben Kinder waren wie einst, als sie das erste Mal miteinander gesprochen hatten. Nur die Einsamkeit war kein Teil mehr von ihnen. Nach dem Abendessen, den anschließenden Gesprächen der Herren im Rauchzimmer und der Damen im Salon, trafen sich der Baron und die Baronin oft noch im Klavierzimmer. Lajos liebte es, ihr beim Spielen zuzusehen, liebte es, wie sie mit geschlossenen Augen ihre schlanken Finger über die Tasten gleiten ließ, mit ihren Füßen, von denen sie die hohen Schuhe gestreift hatte, die Pedale bediente und sich dabei vollkommen in der Musik verlor. Wenn sie spielte, war es, als würde nur noch ihr Körper am Flügel sitzen, während ihr Geist durch ferne Länder, schattige Wälder und große Städte wanderte, die Lajos alle nicht kannte, die ihm fremd und unerreichbar waren. Hatte sie zu Ende gespielt, strich sie sich das Haar hinter die Ohren, stand vorsichtig auf, so als müsse sie sich erst wieder an die Schwerkraft dieser Welt gewöhnen, und lächelte schüchtern. »Hat es dir gefallen?« fragte sie dann. »Und wie? Wirklich? Oder sagst du das nur, weil ich es bin?« »Es war himmlisch, meine Liebe. Ich verspreche es«, sagte er dann und nahm Lilly in den Arm. Doch der Schriftsteller weiß auch, dass das Glück vorübergeht und er sich nur gedulden muss, bis es anderen Gefühlen Platz macht. Da er früh gelernt hatte, dass man als Mann Gefühle mit sich selbst oder, wenn nicht anders möglich, mit dem Alkohol ausmachte, verbarg Lajos das Kinn so tief wie möglich im hochgeschlagenen Kragen seines Mantels. Über der Stadt graste schon den ganzen Tag eine Herde weißer Schäfchenwolken, was ihn aus unbestimmten Gründen melancholisch stimmte. Im Treppenhaus roch es nach Holz und im Zimmer, das er im zweiten Stock des Hauses betrat, nach Büchern, alten Teppichen und Kaffee. Es erstaunte ihn, denn er hatte mit dem für Arztpraxen typischen Ethanolgeruch gerechnet. Unvermittelt erinnerte er sich an den Schmerz vor, während und nach seinem Besuch beim Zahnarzt letzten Winter und war froh, dass diese Behandlung weniger schmerzhaft ausfallen würde. Herr Kirai hatte schmale Lippen, blassblaue Augen hinter dünnen Brillengläsern, rosige Haut und erschien Lajos wie jemand, der Geschichten anderer als seine eigenen ausgibt. Vielleicht fürchtete Lajos sich aber auch nur davor, Herrn Kirai so viel von sich preiszugeben. Jedenfalls hatte er sich diesen anders vorgestellt, als ernsten älteren Mann mit hoher Stirn, weißem Bart und Taschenuhr, als Doppelgänger Sigmund Freuds, wie er bemerkte. Tatsächlich hatte Herr Kirai an der Wiener Universität dessen Vorlesungen über Psychopathologie gehört. Vor lauter Euphorie im selben Saal wie der Vater der Psychoanalyse zu sitzen, aber kein Wort mitgekriegt. Er hatte das Studium dennoch erfolgreich abgeschlossen, war nach Petsch zurückgekehrt und hatte dort, nach dem Vorbild seines Professors, seine eigene Praxis eröffnet. Nachdem anfangs nur wohlhabende Frauen zu ihm gekommen waren, die jemandem von ihren Eheproblemen, ihren Depressionen, ihrer Eifersucht auf die Geliebten ihrer Männer oder ihrer sexuellen Frustration erzählen wollten, ohne sich im Gegenzug die Probleme anderer anhören zu müssen, hatten sich nach und nach auch Männer in das weiche Leder des Patientensessels sinken lassen. Obwohl er nicht der erste männliche Patient war, obwohl man das Haus nicht mehr so heimlich und beschämt betrat wie ein Bordell und obwohl sein Bedürfnis, mit jemandem zu sprechen, so groß und drängend geworden war, wie jenes mit Bertha, dem deutschen Hausmädchen, zu schlafen, hatte er es nie gewagt, einen Termin zu vereinbaren. Doch jetzt saß er da, in diesem Ledersessel, der so weich war, dass man glaubte, nie wieder aufstehen zu können, und wartete darauf, dass Herr Kirai, der ihm mit übereinandergeschlagenen Beinen, einem Notizblock auf dem Schoß und einem Stift in der Hand gegenüber saß, etwas sagte. Erzählen Sie mir doch bitte als erstes, was Sie zu mir führt, Herr Lazar. Lawyer splinzelte, blickte auf seine Hände, mit denen er nie hatte arbeiten müssen, blickte auf den Siegelring mit dem Wappen im dunkelgrünen, ovalen Stein. Es war der Ring des Vaters. Seit sich dieser Tod getrunken hatte, trug er ihn, am kleinen Finger der rechten Hand, denn am Ringfinger passte er ihm nicht. Trotzdem wurde er das Gefühl nicht los, der Ring sei ihm zu groß. Ich habe schon lange darüber nachgedacht, herzukommen, mich aber im letzten Moment immer dagegen entschieden. Er räusperte sich, wollte nicht von dem Traum erzählen. Und was hat Sie dann dazu bewogen, doch zu kommen? Fragte Herr Kirai mit seiner samtigen Stimme. Ein Traum. Herr Kirai notierte sich etwas in sein Notizbuch, ohne dass sich sein Gesichtsausdruck veränderte. Können Sie sich an diesen erinnern? Lajos zögerte, dann nickte er. Können Sie mir davon erzählen? Lajos überlegte aufzustehen und einfach zu gehen. Dann erzählte er doch. Ich stand am Waldrand, mit dem Rücken zu unserem Schloss. Es dämmerte, und ich schaute in den Wald und suchte etwas zwischen den Bäumen, ohne dass ich sagen konnte, was es war. Das Ganze fühlte sich wie eine Erinnerung an, die nicht mir gehörte. Irgendwann drehte ich mich um, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, das Schloss sei nicht mehr dort, was es aber noch war. Ich ging hinein, und alles war wie immer, nur dass kein Licht brannte und eine Menge Vögel durch die Räume und Flure flogen. Die Vögel störten mich aber nicht, so dass ich in den Salon ging, um mir ein Foto meiner Mutter anzusehen. Sie war jung auf dem Foto. Es musste noch aus der Zeit vor meiner Geburt stammen. Als ich danach griff, um es mir in die Hose zu stecken, nicht in die Tasche, sondern vorne in den Schritt, zerbröckelte es. Wie poröser Ton in meiner Hand. Auch der Briefbeschwerer mit dem roten V zerbrach in meinen Händen. Und die leeren gelben Briefe darunter zerbröselten ebenfalls. Alles zerbröckelte, sobald ich danach griff. Selbst die Vögel, die plötzlich versteinert in der Luft hingen. Alle sammelte ich aus der Luft, jeden einzelnen, und alle zersprangen sie in meinen Händen. Herr Kirai nickte. Danke. Lassen Sie uns nun über die Gefühle sprechen, die Sie zu mir führen. Lajos begann mit den sicheren Dingen, die ihm keine Angst machten und über die er sprechen konnte, ohne sich zu schämen. Er erzählte von der Geburt ihres Sohnes, von dem nackten Entsetzen und der tiefen Furcht und der unfassbaren Liebe, die er empfunden hatte, als er dieses Wesen zum ersten Mal in den Händen gehalten hatte, wie warm es war. Und dieses Herz, dieses winzige Herz, das schlug und schlug und schlug. Er sprach von der Überforderung, nicht zu wissen, wie er mit dem Kind umgehen sollte. Davon, dass er nicht mehr wusste, wie man lebte, dass ihm auf einmal alles gestellt oder falsch oder zu schmerzhaft vorkam, dass er es verlernt hatte, das Leben. Und während er redete und dabei unentwegt auf den Siegelring blickte, stolperte er plötzlich über Erinnerungen an den Vater, die die Geburt seines Sohnes wieder freigelegt hatte. Als Kind war ich fest davon überzeugt, mein Vater sei ein Mörder. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen war. Er war nie gewalttätig, hat uns nie geschlagen oder körperlich bestraft. Meine Mutter musste als Kind auf getrockneten Maiskörnern knien, wenn sie nicht aufaß. Solche Sachen gab es bei uns nicht. Der Gedanke ließ sich nirgendwo festmachen. Und trotzdem war ich mir ganz sicher, dass er es getan hatte. Manchmal träumte ich sogar davon. Es war immer derselbe Traum. Ich lag in einem roten Zimmer auf der Seite im Bett und hörte, wie sich mein Vater in meinem Rücken anpirschte. Ich wusste, was er vorhatte, wollte ihm aber die Peinlichkeit ersparen, ertappt zu werden. Deshalb stellte ich mich schlafend und wartete darauf, dass er seinen langen Säbel in mich stieß und mich zweiteilte, was ich dann spürte. Und gleichzeitig, wie von der Decke herab, sah. Hier hielt er kurz inne, blickte in die Zimmerecken, als lauerten dort noch mehr Erinnerungen, riss sich mit den Zähnen ein Häutchen vom Rand eines Fingernagels. Eine Angewohnheit, die er sich nach dem Vorfall bei der Ruine zugelegt und seither trotz zeitweiliger Erfolge nicht wieder hatte abgewöhnen können. Dann sprach er weiter. Ich gab meinem Vater nie die Schuld daran, dass er jemanden getötet hatte, sondern sah es immer als etwas, das einfach zu ihm gehörte, wie seine Habichtnase oder die Narbe auf dem Rücken seiner Hand. Nachdem ich Dracula gelesen hatte, glaubte ich, er verwandle sich in der Nacht in einen Panther, der durch die Dörfer und Wälder streift. Ich war ganz besessen von der Vorstellung, dass er tagsüber alles tat, um uns zu schützen und seine Raubtierinstinkte zu unterdrücken, und nur nachts als Panther zu mir ins Zimmer kam. In den Tagen nach dem ersten Termin fühlte sich Lajos tatsächlich leichter. Es war, als hätte er die Sorgen und Erinnerungen dort gelassen. Er dachte auch viel an Herrn Kirai, der ihm wie jemand vorkam, den es eigentlich gar nicht gibt. Auch später, als er schon viele Termine bei ihm gehabt hatte, ließ dieses Gefühl nicht nach. 2 Wochen später saß er wieder in dem braunen Sessel und erzählte Herrn Kirai von der Affäre mit Bertha. Er konnte oder wollte sich nicht mehr daran erinnern, wie sie begonnen hatte. Er wusste nur noch, dass er der erste Mann war, den sie nackt gesehen hatte. Ehrlicherweise hatte sie der Anblick enttäuscht. Die Aura der Seriosität, des Reichtums und der Eleganz, die ihn bisher umgeben hatte, war dahin. Stattdessen stand nun ein unheimlich blasser, unsicherer Mann vor ihr, dessen Penis sie nicht erregte, sondern amüsierte. Als sie nur noch Schuhe und Strümpfe trug, hatte sich auch seine Ausstrahlung wieder verändert. Das Lächerliche war etwas Raubtierhaftem gewichen. Sein Blick war dunkel und sein Atem schwer. Einen Moment lang erwog sie, davonzulaufen, aber nackt wie sie war, kam das nicht in Frage. Sie blieb also, auch weil die Furcht bald in Neugier und Erregung umschlug. Die Frage, ob ihn die Affäre belaste, bejahte Lajos. »Können Sie mir sagen, was Sie dazu bewog, die Affäre einzugehen?« Der Baron blickte an Herrn Kirai vorbei, versuchte, die Titel auf den Buchrücken zu entziffern. Er wusste, dass Herr Kirai die Bücherwand hinter sich platziert hatte, um seine Professionalität zu untermauern. Aber Lajos verunsicherte sie nur. Sie gab ihm das Gefühl, mit keiner Lüge durchzukommen. Nach der Geburt war meine Frau natürlich zu erschöpft, um Verkehr zu haben, was ich selbstverständlich akzeptiert habe. Aber das Kind ist mittlerweile über ein halbes Jahr alt und es sieht nicht danach aus, als ob sich bald wieder etwas ändern würde. Da kam Bertha. Aber darum geht es mir gar nicht. Worum geht es Ihnen denn, Herr Lazar? Lajos besah sich seine Fingernägel und dachte nach. Ich bin mir nicht sicher, aber ohne Geschlechtsverkehr fühle ich mich weniger männlich. Der Geschlechtsverkehr ist also eine Art Bestätigung für Sie, eine Bestätigung Ihrer Männlichkeit. Ja, vielleicht, antwortete Lajos. Haben Sie eine Ahnung, woher dieses Bedürfnis nach Bestätigung kommen könnte? Lajos schüttelte den Kopf. Können Sie sich an eine Situation erinnern, in der Sie sich Ihrer Männlichkeit beraubt fühlten? Lajos blinzelte, riss sich ein Fingerhäutchen vom linken Daumen, wagte einen Blick in die blassblauen Augen. Er wog die Chance, eine Lüge an der Bücherwand vorbeizubringen, dachte an den Zahnarztbesuch, der weit weniger schmerzhaft gewesen war, erinnerte sich an die lange weiße Kerze in Melkas Hand. Dann erzählte er alles. Es war das erste Mal, dass er darüber redete. Er hatte immer gedacht, es wäre leichter, darüber zu schweigen. Aber das war es nicht. Indem er darüber sprach, trug er es aus sich selbst heraus, trug es ans Licht, wo es zu einem Gegenstand wie die Kerze im Garten wurde, nur dass es das Gleichgewicht nicht störte, sondern wiederherstellte. Herr Kirai hatte den Stift weggelegt, hatte nur zugehört. Als Lajos zu Ende gesprochen hatte, sagte er, »Wissen Sie, es ist nicht ein Teil von Ihnen. Es ist etwas, das Ihnen widerfahren ist. Etwas, das Sie aus Scham in sich selbst versteckt haben, bis Sie glaubten, es sei Ihre Schuld. Aber das ist es nicht. Es war nie Ihre Schuld.«
Max von Pufendorf mit der 5. von 15 Folgen aus dem Roman Lazar von Nelio Biedermann. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Diese Folge finden Sie 7 Tage lang im Internet bei uns, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten. Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Der Schneesturm Elli sorgt im Norden für teils massive Probleme. Mittlerweile hat die S-Bahn in Hannover den Betrieb komplett eingestellt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Mareike Makosch.
Die Ersatzbusse können laut dem Betreiber ebenfalls nicht mehr fahren. Auch das Zugunternehmen Eriks meldet zunehmende Störungen. Ab Mittag sei vermutlich zwischen Hannover, dem Harz, Braunschweig und der Lüneburger Heide kein Betrieb mehr möglich. In Osnabrück und Oldenburg wurde der Busverkehr bereits komplett eingestellt. Bei der Nordbahn, die normalerweise Verbindungen zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein anbietet, sollen die Strecken heute Morgen geprüft werden. Erst dann will man den Verkehr wieder aufnehmen. In Hamburg kämpft die Stadtreinigung schon seit 2 Uhr gegen den Schnee. Durch den Sturm machen vor allem Schneeverwehungen Probleme auf den Straßen.
Auch die Bahn hat sich auf die Wetterlage vorbereitet und versucht, möglichst flexibel zu reagieren. Zur aktuellen Lage hat sich soeben Konzernsprecher Achim Staus geäußert im Morgenmagazin von ARD und ZDF.
Auf jeden Fall auf den